Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Stefan Siller.
Rund 2000 Lieder hat er geschrieben, etwa 100 Werbespots komponiert. Dazu kommen Film- und Fernsehmusiken. Er war jahrelang Aufsichtsrat der GEMA und kurz vor einem Ehrentag ist er heute unser Gast, Professor Christian Brun. Guten Morgen, Herr Brun.
Guten Morgen.
Geht's Ihnen gut?
Ausgezeichnet.
Sie sind immer noch am Arbeiten, ne?
Ein Musiker hört nicht auf. Nein, ja. Das würde das Ende bedeuten.
Sie werden nächste Woche 80. Ich weiß nicht, ob die Feierlichkeiten schon so weit vorbereitet sind.
Seit Februar habe ich vorbereitet.
Seit Februar? Ja, was wird denn das für eine Riesenparty?
Das werden immer knapp 150 Leute in einem großen Saal mit einer Bühne. Wir machen sehr viel Musik. Also ein richtiges Konzert. Wir spielen im Quintett und wir spielen im Trio und es kommen viele Sänger, die was singen und so. Es wird also ein großes Ding wird es.
Machen Sie selbst auch noch Musik?
Ja, ich spiele Klavier. Ja. Ich spiele meinen Jazz, meinen alten
Wollte ich gerade fragen, nicht nur die deutschen Schlager, die sie alle komponiert haben und die Ohrwürmer geworden sind, sondern auch ihre ursprüngliche Leidenschaft, der Jazz, kommt da.
Ja, das Komische ist ja, dass die verschiedenen Fangruppen sich wundern, wieso, der hat auch so schön Captain Future geschrieben, wieso hat der auch Heidi geschrieben? Ja. Und die Heidi-Leute, die kennen Captain Future gar nicht.
Ja, ist ja toll, wenn man also so umgreifend, allumfassend so viele verschiedene Fangruppen vereinbart. Als wir miteinander telefoniert haben zur Sendung hier, um Sie einzuladen, da hatten Sie es auch wieder eilig, gerade auf dem Weg ins Studio. Was treiben Sie gerade?
Im Moment bereite ich ein altes Musical auf, von James Grüß und mir, was so ein bisschen brach liegt im Verlag, weil die damaligen Demos, die sind von der Mitte 80, da mache ich neue Playbacks dazu, nehme die Stimmen aus dem alten Tonband und kombiniere das und versuche es dann nochmal richtig anzubieten, sodass es also zeitgemäß klingt. Und das ist eine Arbeit, die dauert 2 Monate oder so.
Wem bieten Sie was an?
Dem Verlag, der das Stück in Verlag hat, okay. Aber der mit den alten Demos natürlich ein bisschen schlecht bedient ist, sodass er, wenn er also jetzt zeitgemäße, rhythmisch prägnante Demos hat, dass vielleicht das Ding sich besser verkauft.
Von wann ist das Original? Circa.
Also die Demos habe ich in der Mitte 80 gemacht, ja, so ungefähr.
Ja, gut. Ja. Was hat sich Entscheidendes, wenn Sie sagen, Sie müssen es zeitgemäß ummodeln, was hat sich Entscheidendes in diesen Jahrzehnten verändert?
Dass wir, damals hatten wir noch die Synthesizer nicht. Das ist mit die alten Demonstrationsaufnahmen sind mit Klavier und irgendeinem dazugespielten Instrument. Und ich habe ja heute, mit meinen Mitteln kann ich ein ganzes Orchester täuschend ähnlich nachmachen. Vor allen Dingen, wenn man ja so viel Partituren und so viel Orchester live dirigiert hat, dann weiß man auch, wie man den Synthesizer einsetzt, sodass er menschlich klingt.
Ja, Sie kennen ja beides. Sie haben mit den Orchestern gearbeitet und Sie arbeiten auch im stillen Kämmerlein mit Ihrem eigenen Orchester so unter Ihren 10 Fingerlein. Ja. Wenn sowas gut gemacht wird, nicht von Ihnen, sondern von jemand anders, und man spielt Ihnen das vor, hören Sie den Unterschied raus?
Man hört es am Schlagzeug. Man hört es schon, dass der Groove doch ein anderer ist von Live-Musikanten. Das versuche ich natürlich nachzumachen, indem das Tempo nicht stur durchgeht, sondern genau wie Live-Musiker bei Stops langsamer werden und dann also die Agogik, das Atmen der Musik.
Sie bauen Menschlichkeit ein.
Das muss man, ja, und zwar nicht zufällig, sondern ganz bewusst. Ja.
Würden Sie sagen, Marmor, Stein und Eisenbricht ist der bekannteste Song, den Sie geschrieben haben?
Ja, muss man sagen, ja.
Den werden wir nachher auch noch spielen, aber wir werden auch noch eine kleine Übersicht geben, wie viele Hits Sie eigentlich sozusagen verbrochen haben.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Joe Cocker mit Unchain My Heart und einem Reißnagelklavier, wie ich gerade aus berufenem Munde erfahren habe, denn wir haben ja einen Profi zu Gast heute in SWR 1 Leute, Professor Christian Brun, der hunderte, tausende von bekannten Songs geschrieben hat und auch hier sofort erkannt hat, wer da wie zugange ist. Was ist ein Reißnagelklavier?
Ein Klavier, wo die Hämmer mit Reißnägeln bestückt sind. Und dann klingt es so drahtig. Man kann auch Drahtklavier sagen. Da war so ein Arpeggio war da drin. Wenn Sie bei Künstlern bitte den Professor weglassen würden, man sagt auch nicht Professor Udo Jürgens.
Okay. Ist eine Bitte. Also jetzt wissen alle Leute, dass er Professor ist, aber das muss man nicht jedes Mal dazu erwähnen. Alles klar. Christian Brun heißt aber trotzdem und wird nächste Woche 80 Jahre alt. Und wir haben jetzt nicht alle 2000 Lieder hier aufgelistet, aber eine kleine Auswahl, damit man weiß, worum es hier eigentlich geht, haben wir parat.
Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht.
Ein bisschen Spaß muss sein. dann kommt das Glück von ganz allein.
Zwei kleine Italiener, die träumen von Napoli. Wunder gibt es immer wieder.
Liebes Kummer lohnt sich nicht mal da.
Heidi, Heidi, komm doch heim, find dein Glück.
Ja, ja, Sie sind noch bei SWR 1. Der Mann, der alle... Ja, da lacht er. Das ist normalerweise natürlich zum großen Teil nicht unser Format, läuft auch nicht jeden Tag bei uns, aber kennt natürlich jeder. Der Mann, der das alles geschrieben hat, Christian Bruhn, ist unser Gast in Leute. Marmorstein und Eisenbricht, sicher der bekannteste Song. Welches ist Ihr Lieblingslied?
Ach, man hat ja die Kinder, die ein bisschen komplizierter sind, hat man ja eigentlich noch lieber, so wie Winter in Kanada oder Er ist wieder da oder von der Mireille Mathieu, Meine Welt ist die Musik. Also,
was meinen Sie mit komplizierter?
Ein bisschen anspruchsvoller, kann man auch sagen. Also, wo ein bisschen mehr Musik passiert als drei Akkorde.
Ne? Aha. Ja, da ist man natürlich als Künstler ein bisschen im Zwiespalt. Man möchte zeigen, was man kann, dass es nicht so ganz einfach von der Hand geht. Auf der anderen Seite, wenn man sowas Prägnantes hat, man geht ins Oktoberfestzelt und die Leute tanzen auf den Bänken danach, ist ja, natürlich auch ein Kompliment.
Das ist wunderbar, das freut man sich auch wie ein Schneekönig. Aber das ist der Vorteil, wenn man Illustrationsmusik fürs Fernsehen schreibt, dass man sich da ein bisschen mehr ausleben kann, dass man da doch ein bisschen mehr zeigen kann, was man kann. Ja.
Gut, Sie müssten eigentlich, Sie kennen sich ja in der GEMA aus, jahrelang Aufsichtsratsvorsitzender. Bei den Songs, die Sie geschrieben haben, da fließt doch laufend, also Sie kriegen doch jedes Jahr Millionen, ohne einen Finger nochmal rühren zu müssen.
Das glauben
oder?
Sie, ja.
Es sind
Pfennige.
Na, immerhin schon Cent inzwischen.
Cent inzwischen, ja. Also, das lässt natürlich, Unterhaltungsmusik hat einen Halbzeitwert und das lässt natürlich nach. Jetzt ist ja. die Hits wachsen nach, wie Atemlos zum Beispiel, ja. Der Superhit. Und es baut sich dann langsam ab. Man darf nicht hoffen, dass man also bis zu seinem Lebensende von der GEMA leben kann. Also ich habe mich immer so eingerichtet, dass ich auch zur Not... Aber es läppert sich schon noch ein bisschen was zusammen. Millionen sind es nicht.
Wollen wir jetzt nicht genauer untersuchen. Die Hauptsache ist ja, dass Sie gerne auch weiterarbeiten und gar nicht darauf angewiesen sind, dass da was kommt von Dingen, die Sie schon erledigt haben. Wir reden doch über ein paar Künstler, mit denen Sie gearbeitet haben und auch über die anderen Sachen, die Sie gemacht haben. Nicht nur für Schlager, sondern auch für Werbespots und auch noch fürs Fernsehen und für Filme. Wir haben eben ein paar Songs angespielt, die zu Ihren bekanntesten gehören und dann auch gleich eine Mail bekommen. Das beste Lied habt ihr vergessen, die Titelmelodie von Captain Future. Und das war eine Mail aus Linda und eine andere sagt, können Sie Herrn Bruhn auch darauf ansprechen, wie es dazu kam, dass er die Titelmusik zur Serie Captain Future komponiert hat. Ich habe diese Serie und auch die Musik als Kind geliebt und finde, dass der Soundtrack für eine Kinderserie wirklich sehr anspruchsvolle Instrumentalmusik ist. Die Titelmelodie ist seit langem mein Handy-Klingelton. Also da hat man sich doch in die Herzen und auf die Handys seiner Fans gespielt.
Ja, ja, wie gesagt, die verschiedenen Klientels. Ein Heidi-Klientel und Captain Future-Klientel.
Ja. Wie kamst du Captain Future, um die Frage weiterzugeben?
Ich hab ja vorher schon eine Menge Fernsehmusiken gemacht. Erste war, glaube ich, also Film habe ich schon in den 60er Jahren gemacht. Und dann kam Tim Thaler Ende der 70er. Und das ergibt sich dann. Wenn das Echo da ist, dann sagen die... Die Leute, die was zu sagen haben, das kann der Bruhn machen, der macht das gut. Ne?
Ja, wenn man erstmal schon Fußstapfen hinterlassen hat, die andere sehen können. So aber man muss ja auch irgendwann zum ersten Mal angesprochen werden.
Ja, oder, bei Tim Thaler,
oder muss man da Klinken putzen?
Das hat mir nie gelegen. Ich habe nie akquiriert, leider. Ich bin deswegen halb arm geblieben.
Oh, da kommen die Tränen.
Ja, Tim Thaler war die erste Serienmusik. Das lag nahe, weil James Krüst, der Autor von Tim Thaler, was ja sein bestes Buch ist, der hat, mit dem war ich befreundet, seit er ein Jüngling und ich ein Kind war. Der hat sein erstes Buch bei meinem Vater, der war Verleger, rausgebracht. Und da lag es nahe, dass er dafür sorgte, dass ich für Tim Thaler die Musik machte. Und die schlug ja auch dann einigermaßen ein.
Sie kommen sozusagen aus einer künstlerischen oder so Familie. Wenn Ihr Vater mit Büchern zu tun hatte, ja. Sie mit Musik, das geht da ein bisschen.
Wir sagen bildungsbürgerlich. Ja.
Bildungsbürgerlich. Ich
musste mir mühsam...
Bildungsbürger. Das ist für manche schon wieder ein Schimpfwort, ne? Bildungsbürger.
Ja, ja, also man darf nicht einseitig sein. Ne? Ja. Ich habe ja dann eine Lehre gemacht, weil aus mir nichts wurde.
Und wie aus Ihnen wurde nichts? Das sehe ich heute.
Ja. Ja, das wurde sehr spät erst erkannt. Ja. Nein, und die Lehre, seitdem bin ich Sozialdemokrat und das hat mir sehr genützt. Also die andere Seite des Lebens, die ernste Seite.
Wer eine Lehre macht, wird automatisch Sozi.
Nicht automatisch, aber wenn man sich Gedanken macht.
Für Sie kam das ja, jetzt ja, automatisch.
Das, ja. Ich hatte wunderbare Altgesellen und Bauleiter und eine schöne Firma auch. Waren nur 2,5 Jahre. Aber
Was haben Sie gemacht?
Ich war Maler, man sagt noch Anstreicher, aber ja. Ich kann auch Schrift und ich kann auch vergolden, ich kann Reißlack und so. Und
sehr schön.
Es war die einzige Prüfung im Leben, die ich mit Auszeichnung bestanden habe.
Gratuliere nachträglich. Sind Sie noch glücklich mit Ihrer Partei?
Ich bin nicht glücklich, aber ich bin anständig und verlasse sie nicht.
Es ist nicht Ihre Ehefrau. Ich meine, da haben Sie es ja auch anders
die gehalten. Die Ehefrauen haben mich verlassen.
Aber Sie haben nur eine Partei oder 5 Frauen?
Ich habe meine 5. aber schon seit langer Zeit und die verlasse ich auch nicht.
Dabei bleibt es.
Dabei bleibt es. Sie hat mir das Leben gerettet im Krankenhaus. Und Sie müssen mit Künstlern müssen Sie milde umgehen. Wenn beide Partner Künstler sind, dann kann es passieren. Ich war immerhin 25 Jahre verheiratet. Ne?
Ich werfe Ihnen überhaupt nichts vor, aber ich meine, 5-mal Sie heiraten, muss man sich erstmal trauen.
Ne? Sie sehen das so vorwurfsvoll aus auf meine 5 Frauen.
Ja. Überhaupt nicht vor. Vielleicht spielt der Neid eine Rolle, keine Ahnung. So. Aber ich weiß nicht, wenn man einmal heiratet, scheitert, zweites Mal heiraten, scheitert, drittes Mal heiraten, muss man das 5-mal machen?
Ich würde es nicht scheitern nennen, es waren ja wunderschöne Zeiten. Ja.
Aber eigentlich auf länger angelegt als bis zur nächsten. Ne?
Ja gut, aber 25 Jahre ist doch eine Erscheinung. Wir haben silberne Hochzeit
gefeiert. Ist eine wackere. Ja. Auch dazu nochmal herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Nachträglich. Ja. Ich würde gleich gerne über Werbung mit Ihnen reden.
Ja, machen wir.
Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast.
Is This Love hat Alison Moyet gefragt. Unser heutiger Studiogast, der Komponist Christian Bruhn, hat zwar die Frage nicht beantwortet, aber gleich bemerkt, dass der Synthesizer da irgendwie ihm nicht gefällt. Warum?
Ja, mir, das ist mein persönlicher Geschmack.
Ich frage Sie auch nur nach
Ihrem. Gegen Erfolg ist nichts einzuwenden.
Was war da jetzt nicht gut dran für Sie persönlich?
Ja, das Register, also die Farbe von dem Synthesizer im Orchesterteil, die hat mir persönlich nicht gefallen.
Okay, Sie hätten das anders gemacht, wenn Sie es produziert gemacht. Und geschrieben hätten. Ja. Alles klar. Geschrieben haben Sie nicht nur gut 2000 Schlagerlieder, sondern auch etwa 100 Werbespots. Ich habe mal geguckt, da ist eine Küchenrolle dabei, da ist Kosmetik dabei, da ist Bier dabei und Zigaretten und Bausparkasse und Fastfood. Hätten Sie irgendwas abgelehnt oder haben Sie mal irgendwas abgelehnt?
Nein, ich habe nur, es kam einmal, also der allererste kam zu mir, das Produkt gibt es heute nicht mehr, kann man sagen, Strahlerküsse schmecken besser, Strahlerküsse schmecken gut. Habe ich gesagt, von besser zu gut ist eigentlich, es geht runter richtig, statt drauf, ja. Ist keine Steigerung.
Stimmt.
Dann habe ich das ihm vorgespielt, wie ich mir das vorstelle. Und bei mir ist oft der erste Einfall der beste. Und das wollte er nicht, da musste ich mühsam andere Sachen erfinden. Und seitdem habe ich gelernt, dass ich mit der guten Idee zurückhalten muss. Und wo ich mal was abgelehnt habe, da brachte er einen Text, den man in 30 Sekunden ganz schnell runterrasseln konnte. Und dazu eine ganz langsame Heavy-Metal-Musik. Ja, das passte überhaupt nicht. Und so wollte er es gerne haben. Ich habe gesagt, das kann ich nicht machen. Das mache ich nicht.
Es gibt ja ein paar Sachen, die laufen heute noch. Die Slogans sind noch im Kopf. Ne? Ich meine, ich habe jetzt kein Problem damit zu sagen, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt, ist musikalisch von Ihnen untermalt worden.
Ja, ja. Und das war zuerst, habe ich dem betreffenden Auftraggeber gesagt, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt, das kann man überhaupt nicht. Du kannst das, sagt er. Und,
stimmt,
hat er recht. Ich habe dann zwei Layouts gemacht. Eins auf Süddeutsch, also mit Jodeln. Ja, weil es ja, und eine eben die andere haben sie genommen. Ja,
heute Jodeln kenne ich nicht.
Nein, der ist ja auch nicht genommen worden. Es ist der andere genommen worden.
War, glaube ich, besser so, oder? Da. Was können Sie mir noch vorsummen? Mal gucken, ob ich es erraten kann. Das ist die Bausparkasse.
Ja, das ist die Bausparkasse.
Und die gibt es heute auch noch, ne?
Ja, meistens,
also nicht nur die Bausparkasse, sondern auch den Slogan.
Meistens spielen sie nur die 3 Töne.
Ja, kriegen Sie auch noch Geld für? Für die 3 Töne?
Für die 3 Töne kriege ich auch noch Geld. Aber wie gesagt, nur Cents. Ja.
Ja gut, aber immerhin mal dö zu machen und dafür...
Es ist, die Musik ist nicht umsonst, der Strom aus der Steckdose ist es nicht, der Bäcker schenkt die Brötchen nicht her.
Ja, und ich bedauere das auch.
Freibier gibt es auch nicht.
Ja. Ja, ab und zu mal, aber ja, wenn Sie irgendwo hinkommen, kriegen Sie doch erstmal ein Freibier, oder?
Wenn ich von Ihnen eingeladen werde, hier steht zwar kein Glas Wein auf dem Tisch, aber immerhin ein Glas Wasser, werde ich natürlich kriegen, was zu trinken.
Möchten Sie jetzt ein Glas Wein trinken?
Nein, das war ja ein Scherz.
Oder eine halbe, wir sind noch nicht im... Also müssten wir dann nachher auf den Vasen gehen.
Wir trinken ja dann Vormittag. Ne?
Ja, genau. Und wann hört der Vormittag auf? 12. Ab 3 ist dann Mittag, da geht's. Werbung, muss man auch erstmal dran kommen. Die Leute kommen mit einem Spruch zu Ihnen, Sie machen die Musik dazu. Und dann kommen schon Menschen, die einen Werbespruch erfunden haben und wollen den von Ihnen untermalt haben?
Richtig, also die wollen den von mir komponiert haben. Und Werbung ist ja, ein 30-Sekündiger ist ein Minischlager.
Ja.
Und der muss genauso merkfähig sein wie ein Schlager von 3 Minuten.
Ja.
Und das war 1970. Ich sage, ihr kommt jetzt erst nach 10 Jahren. Warum seid ihr denn nicht früher gekommen?
Ja. Ja gut, das ist deren Problem. Ja, also, über 100 Werbespots, einige davon sind uns heute noch im Ohr. Wir haben noch eine Stunde SWR1 Leute, um ihre Biografie ein bisschen nachzuvollziehen, wie sie zu dem Job gekommen sind und natürlich auch über die Künstler zu sprechen, mit denen sie gearbeitet haben. Marmor, Stein und Eisen bricht mit dem goldenen Ring, der sprechen kann. Nämlich, wenn man einsam ist, dann sagt er dir Dam Dam. Sicher der erfolgreichste Song von den etwa 2000 Schlagern, den unser heutiger Studiogast Christian Bruhn komponiert hat. Aber Drafi Deutscher, Herr Bruhn, war auch ein bisschen beteiligt.
Drafi Deutscher
hatte eine Grundidee.
Der kam mit dem Anfang ins Büro. Wir mussten damals im Büro komponieren. Von meinem Verleger Peter Meisel, Gott hab ihn selig. Und spielte also die ersten 4 Takte mit dem Dam Dam. Und ich sage, das fängt ja prima an. Ja, Dam Dam, sagt er, da machst du einen Blecheinwurf. Und ich sage, nee, Drafi, das musst du so singen. Und wie geht
was, das? Fängt was, ja ist prima Blech, an? Was ist ein Blecheinwurf?
Trompeten-Posaunen.
Ah ja, ja? Okay.
Also nicht brennbare. Es gibt, man unterscheidet zwischen schmelzenden und brennbaren Instrumenten. Okay. Ja? Und ich sage zu ihm, das fängt ja prima an, wie geht das weiter? Sagt er, das machst du.
Ja? Ah ja.
Und dann habe ich den Refrain dazu gemacht. Und wir haben den größten Teil des Textes ist auch von uns beiden. Und wie gesagt, Glück gehört dazu. Erich Kästner sagt, wer kein Glück hat, Glück ist auch ein Talent und wer kein Glück hat, hat ein Talent zu wenig. Also wenn Drafi nicht mit dem Anfang gekommen wäre, wäre die Nummer nicht entstanden.
Ja, und Sie hätten es etwas schwerer gehabt. Weil nachdem das Ding raus war, waren ja schon mal viele Türen offen, denke ich.
Das war ja nicht Drafis erster Hit. Der erste Hit war von Heino Gaze, den ich produziert habe und arrangiert, Shake Hands.
Mhm.
Ja. Und Drafi hat ja schon das Supertalent, der hat ja schon mit der ersten Platte, mit der ersten Single hat er schon 80.000 verkauft.
Das ist kein schlechter Einstieg.
Damals war das gut, ja.
Ja, heute wäre es noch besser. Wer verkauft heute noch 80.000 Singles?
Mit 800.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Von Alben kann man doch heute kaum noch leben.
Ich meine, ja, die ganz Großen, nicht? Andrea Berg und Helene Fischer, die haben, wobei man immer vergisst, muss ich betonen, Helene Fischer hatte schon bevor ihren großen Fernsehauftritten, hat die schon vorher goldene CDs verkauft. Also der Fernseherfolg kam erst nachher.
Mhm. Drafi Deutscher, einer ihrer ganz großen, Sie haben mit so vielen Leuten gearbeitet, wie Sylvain Malmquist oder Peter Maffay oder Conny Froboess oder Mireille Mathieu, kamen die alle bei Ihnen anklopfen?
Ach, das ergibt sich so. Und man hat ja, wenn man richtig in der Sache drin ist, da hat man ja so einen Stall von Interpreten. Die haben es schon aufgezählt. Es kam noch Katja Elbstein dazu.
Genau.
Und für die muss man dann im Jahr 2, 3 Singles machen und im Jahr mindestens ein Album. Damit ist man eigentlich beschäftigt.
Nicht? Wie lange brauchen Sie für ein Album?
Früher kürzer, weil früher hat man die Noten geschrieben, im Orchester aufgenommen, Gesang aufgenommen, gemischt. Heute, wo ja die Hälfte am Synthesizer entsteht, braucht es viel länger. Ja,
also, ich dachte, das wäre eine Vereinfachung.
Nein, es dauert länger, weil man ja habe es vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, um es live-ig zu machen, also dass es echt klingt, muss man unheimlich viel rumbasteln am Synthesizer, dass es nicht so monoton wird.
Ja. Das heißt, es ist nur billiger, sonst könnte man ja gleich mit dem Orchester
arbeiten. Es ist billiger, weil meine Stunde kann ich ja nicht berechnen, also arbeite ich umsonst erstmal.
Ja, aber ich meine, wenn Sie gleich ein ganzes Orchester dazu holen, die wollen ja auch irgendwo von leben, ne?
Ja, ich gönne es Ihnen ja auch.
Gott sei Dank, ja.
Außerdem, es wird also nach wie vor, obwohl ich sage, wenn man 2000 Partituren geschrieben hat, dann weiß man, und vor dem Orchester gestanden hat, dann weiß man auch, wie die verschiedenen Synthesizer, die ja echte Klänge haben, nicht? Das ist ja, sind ja nicht Modifikationen, das sind also echte Geigen und echte aufgenommen. Und dann weiß man auch, wie es klingen sollte, aber schön echt gespielt ist doch schöner.
Sie müssen unheimlich viel Gold zu Hause haben, möchte ich gleich noch drauf zu sprechen. Also von Stimmgabeln über goldene Schallplatten. Kommt einiges zusammen bei Christian Bruhn.
SWR1 Leute, der Radiotalk.
Einer der erfolgreichsten deutschen Schlager- und Werbekomponisten. Christian Bruhn ist unser Gast in SWR1. Leute, wir haben eben darauf hingewiesen, dass unsere legendäre Hitparade in 2 Wochen wieder startet. Vor 25 Jahren haben wir den Anfang gemacht. Herr Bruhn, wenn Sie einen Titel, sich Ihren Lieblingstitel in eine höhere Hitparade wünschen könnten, was wäre das?
So, jetzt kommt's.
Ja.
Das heißt, das ist von den Doobie Brothers. Michael McDonald singt das. War in Amerika Nummer 1, hier 0. What a Fool Believes.
Ja, herrlich.
Das ist einer der schönsten Titel, die es gibt.
Das spielen wir aber auch ab und an hier, obwohl es nicht ganz oben in der Hitparade war.
Es war null. Es kam nicht in die Charts. Es ist zu anspruchsvoll.
Wie erklärt sich das? Das ist zu anspruchsvoll? Ja, was die Amis an Nummer 1 machen, ist für uns zu anspruchsvoll?
Die Amis haben da in der Beziehung einen besseren Geschmack. Das muss man einfach zugeben.
Gut, nichtsdestotrotz werden wir uns das merken und Ihre Stimme geht dann in die Auswertung für die SWR1-Hitparade. Genau. Und nachdem Sie das jetzt mal noch so angewärmt haben, gibt es vielleicht noch ein paar Nachahmer, die die Stimme ähnlich vergeben. Ich habe eben schon gesagt, Sie müssen viel Gold zu Hause haben. Wie viele goldene Schallplatten?
Ich habe gar nicht so viel. Ich bin ja eigentlich ein Außenseiter, weil ich so viel, ich habe Gedichte von Heine vertont, ich habe mit James Krüss Kindersendungen gemacht und so. Und die paar Hits, die ich habe, die sind mir halt so gelungen. Aber ich habe nicht so viel goldene Schallplatten. Ich habe auch kein Echo und so. Aber ich komme zurecht. Ja.
Sie haben die goldene Stimmgabel. Sie haben die goldene so Partitur.
Medaillen habe ich früh.
Ja. Und wie kommen Sie an das goldene Hufeisen?
Das ist eine Privatinstitution gewesen. Ja, die hat mich da eingeladen. Das war ein reizendes Fest. Und da musste ich Klavier spielen und singen und Gitti und Erika sind aufgetreten. Und die Stimmgabel war klar, dass ich irgendwann da dran komme. Das ist aber auch schon ewig her. Das war auch ein schönes Ereignis in Ludwigshafen.
Mhm. Wunderbar. Sagen Sie, hatten Sie auch die Aufgabe, mal längere und mal kürzere Songs zu schreiben? Ich will darauf hinaus, früher waren die Hits alle kurz. 2, 2,5 Minuten zu Beatles-Zeiten und so. Ich habe mir sagen lassen, das lag daran, dass die in den Musikboxen möglichst oft gedrückt werden sollten. Also dass, wenn man für einen Song 50 Pfennig zahlen muss oder für eine Mark 4 kriegt, dann war es natürlich günstig. Wenn die schnell vorbei waren, musste man nachwerfen. Später war das Airplay da, man musste im Radio mit dem Song kommen und je länger der Song war, desto mehr kriegte man.
Ich glaube, das ist pauschal pro Song. Ich glaube nicht, dass das pro Minute ist. Es gibt bei der Schallplatte über eine gewisse Länge gibt es dann eine Überlizenz, soviel ich weiß. Das war einfach Mode, dass die Dinger da 2 Minuten, 2,5 oder knapp 3 waren und später, heute sind sie meistens, Wunder gibt es immer wieder, ist knapp über 3. Da gibt es 2 Versionen, 3,30 und 3 Minuten. Das hat sich aus der Mode der Zeit ergeben. Das war also nicht gesteuert. Ich sehe es auch mit der Musicbox, das mag richtig sein, aber wir haben uns also nicht nach den Musicboxen gerichtet.
Mhm. Und gehen Sie gerne auf die Wiesen in München oder auf den Vasen in Stuttgart?
Ich bin früher sehr gern auf die
Wiesen. Um Ihre Songs zu hören zum Beispiel.
Ich bin früher sehr gern auf die Wiesen gegangen. Da wurden meine Songs noch nicht gespielt. Da war in der Mitte eine Blasmusik. Und wenn man sich unterhalten wollte, setzte man sich etwas weiter weg von der Blasmusik und dann hat man nette, fremde Menschen kennengelernt. Heute schreit man dem Nachbarn ins Ohr, dem Sitznachbarn, der Tischnachbar gegenüber, dem kann man kaum verstehen. Ja. Die Musik ist so laut, dass ich immer denke, mein Gehör, was ich sehr nötig habe, wird geschädigt.
Ja, da müssen Sie natürlich ganz besonders aufpassen. Das ist als Komponist, glaube ich, schlecht, wenn man schlecht hört, ne?
Beethoven hat es trotzdem geschafft, der Dvorak auch.
Gut, ich weiß nicht, ob wir uns jetzt alle mit Beethoven vergleichen können, aber es geht auch ohne. Ich würde gerne noch ein bisschen in Ihrer Biografie zurückblättern. Sie werden 80, Sie haben in der Zeit viel erlebt, Sie sind auch im Krieg schon groß geworden und haben Sie Erinnerungen an die Zeit, wo es Krieg gab in Deutschland und in ganz Europa und wo die Nazis an der Macht waren?
Ja, ich habe also sogar noch Erinnerungen an Reinweg und Bentorf bei Hamburg. Da war ich und wir sind dann 1940 nach Österreich gezogen, zunächst nach Tirol, dann nach Bad Kleinkirchheim in Kärnten. Da war es friedlich, da sahen wir nur die Flieger, dann die hoch am Himmel nach Deutschland flogen, um zu bombardieren. Und dann sind wir Anfang 45, Ostern 45, nach Deutschland zurückgereist, nach Hamburg. Eine Reise, die 3 Tage dauerte durch das, ich nenne das sterbende Deutschland, mit Fliegerangriffen. Der Zug wurde beschossen, die Städte brannten. Und das war also ein Schock. Denn wir kamen ja aus einem halbwegs friedlichen Dorf, wo ich allerdings sehr schöne Bekanntschaft mit der österreichischen Musik gemacht habe. Die Mägde auf dem Hof, die sangen dreistimmig. Und ich sagte, die dritte Stimme geht aber so. Aber die Österreicher sind ja sowieso von großer Musikalität. Und da habe ich diese Terzen, die man da singt, die haben großen Einfluss auf meinen Werdegang genommen.
Sie wollten sehr früh mit Musik zu tun haben. Wann haben Sie angefangen, Klavier zu spielen?
Ich habe am Klavier fantasiert mit 4 und dann hat meine Mutter sich entschlossen, mir mit etwa 5 Noten Unterricht zu geben, sodass ich also die Notenschrift erlernt habe, bevor ich die Druckschrift, also ich konnte die Texte unter den Liedern nicht lesen, aber die Noten konnte ich lesen.
Und dann haben Sie Klavier Komposition und Klarinette studiert.
Ja, ne? Später, als wir wieder zurück in Hamburg waren, ich habe immer Klavierunterricht gehabt, zunächst bei meiner Mutter, dann professionellen Kontrapunkt, Harmonielehre. Und dann habe ich eben richtig Unterricht gehabt für Instrumentation und Kompositionslehre und habe ein bisschen Klarinette auch gelernt. Habe ich dann später wieder aufgegeben, weil das Klavier ist doch vielfältiger. Und so gut wie die großen Solisten auf der Klarinette konnte ich nicht mehr.
Aber Sie haben schon früh Musik auch selbst auf der Bühne gemacht und dann eher Jazz, oder?
Ja, wir haben also wir hatten eine Schülerband. Das muss teilweise grässlich geklungen haben, ohne Bass. Bassisten waren rar und der Elektrobass war noch gar nicht erfunden. Aber die Musik hat mich immer beschäftigt. Ja. Ich bin praktisch in die Musik hineingeboren worden.
Wann war Ihnen klar, ich will damit auch mein Geld verdienen, ob als Musiker, als Komponist, egal wie?
Ich habe ja mein Geld schon verdient mit 18 oder 19 als Berufsmusiker. Wenn wir glücklich waren, haben wir Jazz gemacht. Wenn wir keinen Anschluss hatten, dann haben wir halt Popmusik, Volksmusik, was weiß ich, alles gemacht. Und dann habe ich mich entschlossen, nach München zu gehen. Habe mich dann, um mich weiterzubilden, bei einer kleinen Schallplattenfirma anstellen lassen. Die machte Coverversions, damals sagte man Nachtzieher. Also wir haben die Platten uns gekauft, die ist abgeschrieben und nochmal produziert, das ist erlaubt und die wurde in Warenhäusern verkauft, waren etwas billiger als die teuren. Mhm. Und da habe ich so mein letztes Rüstzeug, wie man eben Platten produziert, habe ich da gelernt.
Mhm. Ja. Sie haben noch verschiedene Ziele vor sich, unter anderem wollen Sie den neuen Stuttgarter Bahnhof noch erleben, weil Sie Eisenbahnfreak sind.
Ich würde ihn so gerne fertig sehen, ob es funktioniert.
Wir sind nicht so ganz sicher, wann das soweit sein wird,
der Plan, aber
wir werden sehen.
SWR 1, Leute, der Radiotalk.
SWR 1 Leute mit dem Soundtrack von Captain Future und dem Schöpfer dieser Melodie als Gast, nämlich Christian Bruhn. Sie haben gleich wieder mitgeklimpert, ne?
Ja, ja, ich habe das Klavier selbst gespielt und die Synthesizer Streicher drauf gesetzt und Erika, meine damalige Frau, hat den Sopran gesungen.
Herrlich. Ja, er hat nicht nur Heidi geschrieben oder Marmorstein und Eisenbricht, sondern eben auch Captain Future und das war das Stück, auf das die meisten Hörer heute mit ihren Mails hingewiesen haben. Einer hat es auf dem Klingelton, also das ist prägend geblieben.
Ja, das ist ein Kultsong geworden, was einen natürlich freut. Ne?
Ja, dafür habe ich großes Verständnis. Wie gut kennen Sie Paderborn?
Überhaupt nicht. Ich habe es auf der Landkarte gesucht, weil ich habe mal vor langer Zeit zunächst eine Parodie auf Paderborn, dann haben es die abstürzenden Brieftauben gesungen mit Harpe Kerkeling. Und jetzt habe ich es dem Verein angeboten mit verändertem Text, Paderborn. Noch ist es abgelehnt worden, aber ich halte es für möglich, dass die sich eines Besseren besinnen. Paderborn selbst kenne ich nicht, es wundert mich, dass mitten in der Stadt die Pader entspringt.
Ja, das in Paderborn bietet sich vom Namen an, wenn die Pader da entspringt. Und Paderborn war mal ein ganz witziger Song, der, wie gesagt, von den abstürzenden Brieftauben und Happe Kerkeling dann interpretiert worden ist. Und es wundert mich, dass der FC jetzt als Erstligist nicht stolz darauf sein könnte, dass
Ich glaube, die leiden noch unter dem Verlust gegen uns Bayern.
Uns Bayern, aha. Da müssen Sie natürlich hier ganz vorsichtig sein, wenn man sich als Bayern-Fan outet.
Ich bin ja auch ein Preuße, nach wie vor geblieben.
Ja, was Bayern, jetzt?
Ja, Kosmopolit bin ich. Ja.
Sind ein Preuße, der Bayern-Fan ist.
Genau, ja. Ja, gut. Und der in Florida gewohnt hat.
Dass Sie gerne Eisenbahn fahren und Eisenbahn-Fan sind, haben wir schon gehört. Und Sie freuen sich auf Stuttgart 21, dass der mal fertig wird, der Bahnhof. Das möchte ich. Da möchte ich schon nochmal durchfahren durch den neuen.
Es wird mich halt wahnsinnig interessieren, ob der Plan an sich ist fantastisch mit der ganzen Umlegung der Strecken. Aber ob der Stresstest mit den 8 Gleisen, ob das funktioniert, das wird mich halt sehr interessieren.
Die neue Strecke würde ich auch gern fahren. Herr Bruhn, da sind Sie nicht der Einzige, der gespannt darauf ist, wie gut das funktioniert. Da sind sich die Gelehrten ja noch nicht so ganz einig. Ich habe in der Vorbereitung dieser Sendung gelesen, dass Sie, wenn Sie wütend werden, auch richtig rot werden können. Worüber werden Sie denn
wütend heutzutage? Wenn man mir was unterstellt, mein Bestreben ist, ein redlicher Mensch zu sein. Und wenn man mir Unredlichkeit unterstellt, also das, und das geschieht natürlich fälschlich, dann werde ich böse. Also zum Beispiel, dass ich als Aufsichtsrat pro domo irgendwelche Beschlüsse gefasst, kann man gar nicht.
Aufsichtsrat der GEMA, genau.
Ja, ja. Mhm. Das ist ein Parlament, man kann gar keine Ordre per Mufti, gibt es da nicht. Ja. Aber also Unterstellungen, die mir Unredlichkeit unterschieben, da werde ich böse.
Mhm. Aber wenn Sie Zeitung lesen und irgendwo ein Krieg ausbricht oder jemand Unrecht geschieht.
Wenn dumme Journalisten die Musik, die 95% aller Menschen lieben, nämlich die Unterhaltungsmusik, wenn die geschmäht wird, dann ärgere ich mich auch. Aber nicht so, dass ich rot werde.
Okay. Dann gratulieren zum Geburtstag kann ich Ihnen natürlich noch nicht. Kann ich Ihrem Sohn schon gratulieren? Hat er heute?
Der hat heute, ja.
Ja, dann wünsche ich Ihrem Sohn zu seinem runden Geburtstag alles Gute. Wünsche Ihnen eine schöne Feier dann nächste Woche und bedanke mich für das Gespräch.
Ich habe zu danken.
Eins gehört.